Genau, heute habe ich das Thema gesetzt Tempelbau oder Gemeindebau, ein gemeinsames Projekt. Ich habe die Predigt ein paar Mal begonnen vorzubereiten, dann wieder alles geändert und so die letzte Version entstand in letzter Woche. Und ja, die letzte Woche war für mich sehr bewegt. Wir kamen aus der Regionalkonferenz, wir haben gerade wir vom Aufbau und im Büro, wir haben Riesen-Effort gegeben und ich war einfach müde am Montag. Und ja, ich hatte Franzi gesagt, ich fühle mich wie nach einer langen Reise, so Jetlag-mäßig, als ich über den Atlantik flog. Ich konnte einfach den ganzen Tag nur schlafen. Ja, so sind die Erwartungen manchmal oder die Realität anders, als was man denkt. Ich habe gedacht, ja, die Reco ist cool, dann tanke ich Energie, mag, bin von inspiriert. Inspiriert wurde ich und ich hoffe ja auch. Und wir hatten ja auch noch Ferien. Das ist für mich momentan ein Fremdwort, da ich in meiner Abschlussarbeit bin. Aber ich hoffe, die, die Ferien hatten, dass sie genossen haben. Aber ich denke, oder ich weiß, es kam sicher nicht so heraus, wie man es ursprünglich mal geplant hat. Das ist ja im Leben so eigentlich ganz normal. Es kommt anders, als das wir denken. Gottes Plan ist anders als unsere Vorstellung. Und das hat auch eine gewisse Spannung drin, so wie auch unser Serientitel Zurück in die Zukunft. In die Zukunft geht man ja nur vorwärts. Oder kann man zurück in die Zukunft gehen? Da ist ja irgendwo ein Konflikt drin. Und wir hatten vorletzten Sonntag in der Predigt von Elsbeth gehört, dass wir in Gottes Absichten denken sollen oder in Gottes Absichten denken. Und dort ist etwas ganz wichtig. Gott hat eine Absicht für dein Leben. Elsbeth hat uns erklärt mit diesen zwei Berufungen, die erste Berufung und die zweite Berufung. Und die hängen miteinander zusammen. Die erste Berufung ist, bei Gott zu sein, sich aufzufüllen bei ihm. Ja, und von dort kommt die Kraft, dann in der zweiten Berufung, ich sage jetzt in der Aktivität, im Dienst, den aus Freude, mit Energie, ja, das zu schaffen. Und darum müssen wir zurück zur ersten Liebe, um dann in die Zukunft gehen zu können. Habt ihr den Link auch verstanden? Zurück, um nach vorne zu gehen. Zurück zur ersten Liebe zu Gott und dann das Handeln. Ja, und das ist ja, man sagt, das ist so ein, ich sage ein frommer Spruch, aber er hat sehr viel Wirklichkeit. Wir müssen zurückgehen zur ersten Liebe. Ich denke, viele von euch haben diese erste Liebe mit Jesus gespürt oder sicher mit einer Person. Ich weiß noch, und ich bin immer noch verliebt in meine liebe Frau. Und in dieser Haltung von dieser Liebe machst du alles. Du bist in alle Nacht wach, du redest bis morgens um 3. Andere Leute fahren Stunden, um die Geliebte zu sehen. Wir geben Zeit, wir investieren uns für das Ganze. Und das ist diese Kernaussage oder ein Teil davon, zurück zur ersten Liebe. Dort tanken wir auf und dort spielt es keine Rolle, ob es sich lohnt oder nicht. In der Reco haben wir auch drei Worte von Theo Ehemann mitbekommen. Am Morgeninput. Weiß jemand diese drei Worte noch? Runter. Rein, raus. Das hilft mir heute in der Predigt sehr, denn habt ihr verstanden, um was es geht beim runter, rein, raus? Das runter und rein ist diese erste Berufung. Wir können bei Gott sein, uns auftanken lassen bei ihm und uns füllen lassen und einfach diese Annahme erleben, wie Gott hineinkommt, runterkommt und hinein. Und dann gibt es daraus das heraus, den Output. Und heute spreche ich mehrheitlich über diesen Output. Es geht nicht darum, nur diesen Output zu machen. Dieses Raus alleine ist ungesund. Denn wenn man ein Glas hat und es immer leert, irgendwann ist es leer. Darum muss etwas reinkommen, um dann wieder rauszugehen. Aber man kann auch, wenn man etwas genommen hat, und es noch nicht leer ist, wieder auffüllen. Aber das Umgekehrte geht auch. Wenn es noch nicht voll ist, kann ich trotzdem daraus trinken. Und auf das komme ich dann später. Behaltet das ein wenig in den Gedanken. Gehen wir zum heutigen Thema, diesem Tempel oder Gemeindebau. Wir gehen damit in den Esra, wo das Volk Israel in Babylon war, beziehungsweise Persien, vom persischen König, der das Reich von Nebukadnezar, glaube ich, jetzt habe ich gerade einen Backup, eingenommen hat und dort, das lesen wir dann, gesehen hat, dass sie, oder gesagt hat, dass sie nach Jerusalem zurückgehen sollen, um den Tempel aufzubauen. Das Zurückgehen von einem Exil nach dem verheißenen Land, das hatten wir ja auch in der letzten Predigt, in der letzten Serie. Das war die Aufbruchserie, wo wir den Exodus durchgenommen haben. Darum habe ich auch gesagt, das ist ein Exodus 2.0. Vom Exil zurück nach Jerusalem. Dann lesen wir hier diesen Esra 1 bis 4. Esra 1, 1 bis 4. Im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit das Wort des Herrn aus dem Mund Jeremias erfüllt würde. Den Geist des Kyros, des Königs von Persien, das durch sein ganzes Reich einen Ruf ergehen ließ, und zwar auch schriftlich. So spricht Kyros, der König von Persien. Alle Königreiche der Erde hat der Herr, der Gott des Himmels, mir gegeben. Nur hat er selbst mir den Auftrag gegeben, ihm in Jerusalem, das in Juda ist, ein Haus zu bauen. Wer immer unter euch aus seinem Volk ist, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist, und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israel. Er ist der Gott, der in Jerusalem ist. Und jeden, der übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremder aufhält, den sollen die Leute seines Ortes unterstützen, mit Silber und mit Gold und mit Tabe und mit Vieh neben den freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Das war eigentlich der Auftrag, wo wir hier sehen, wo das Volk Israel bekommen hat. Das ist ein großer Unterschied zum ersten Exodus, sage ich jetzt mal. Dort musste das Volk kämpfen, dass sie gehen durften. Und hier durften sie gehen, oder sollten sie sogar gehen, um den Tempel wieder aufzubauen. Wenn wir die Prophetie anschauen, die steht, wo erwähnt wird, die steht in Jeremia 29,10. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Okay, das ist ein Wort verschwunden. Stimmt schon, okay. Das finde ich spannend. Es gab eine Prophetie, die sagt, dass sie wieder zurückkommen dürfen. Was denkt ihr, wie weit? Oder wie, ich überspringe. Das Volk hat dann gemacht, das machen die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin. Da machen sich die Familienoberhäupter von Juda und Benjamin auf und die Priester und die Leviten, jeder dessen Geist erweckte, hinaufzuziehen, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Also sie haben das gehört vom König und haben es ausgeführt. Ja, diese Route von dort, wo sie waren, nach Jerusalem, das war nicht eine kleine. Hier sehen wir die orange Linie, die knapp auf dem Projektor zu sehen ist, über Aleppo, ist diese Route. Und die habe ich dann mal versucht, auf Google Maps nachzubauen. Und hier seht ihr, wie lange diese Reise zu Fuß wäre. Es sind 335 Stunden zu Fuß und 1652 Kilometer. Es ist nicht nur einfach so ein Spaziergang, den man so am Sonntagnachmittag macht. Oder auch etwas, wo man denkt, ja, da habe ich noch Zeit in der Agenda, das mache ich schnell. Es war wirklich eine Entscheidung, die etwas kostete. Die Israeliten, die das gemacht haben, die haben einen ganz kleinen Auftrag vor Augen. Es war der Auftrag, um das Haus des Herrn in Jerusalem zu bauen. Aus dieser Motivation gingen sie los, um das zu machen. Ja, und als sie dann als erstes am Ziel waren, bauten sie den Altar wieder auf und feierten Gottesdienst. Das war das erste Ziel, sie hatten wieder den Gottesdienst hineinzubringen und feierten den Gottesdienst. Ich hoffe und ich denke auch, dass wir heute einen Gottesdienst feiern, zu Ehren von Gott. Ja, und dann nach 2 Jahren, als sie dort waren, begannen sie unter der Leitung von Zerubabel, das ist ein Nachkomme vom König David, den Tempel wieder aufzubauen. Im 2. Monat des 2. Jahres nach der Rückkehr begann Zerubabel, der Sohn von, diese schwierigen Namen, Shealtiel, Jeschua, der Sohn von Jozadak, die anderen Priester und Leviten sowie alle, die aus der Verbannung nach Jerusalem heimgekehrt waren, mit dem Wiederaufbau des Tempels. Die Aufsicht über die Bauarbeiten gaben sie den Leviten, die über 20 Jahre und älter waren. Ja, und dann begannen sie, und nach der Grundsteinlegung lesen wir weiter. So priesen sie Gott und sangen im Wechsel das Lied: Der Herr ist gütig, seine Gnade für Israel hört niemals auf. Als der Grundstein für den Tempel des Herrn gelegt war und die Loblieder klangen, brach das ganze Volk in lauten Jubel aus. Das möchte ich auch mal erleben bei uns, lauten Jubel. Wir Schweizer sind zurückhaltend, das ist okay. Ich kenne wenig Schweizer und Schweizer Gemeinden, die wirklich so laut jubeln können. Bei uns in der Schule, im ISL, gibt es einen, der zum Teil angestellt ist im ISL, der hat wirklich so einen lauten Jauchzer. So, wie man es kennt, so, ich kann es nicht nachmachen, aber es ist genial, wenn man ihn hört, weiß man, ja, da ist jemand, der freut sich. Aber es gibt da auch wieder einen Kontrast zu dem, die sich freuten. Wenn wir weiterlesen, doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die älteren Priester, Leviten, Sippenoberhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudenschreie vom Weinen kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Es ist herausfordernd, diesen Jubel und dieses Weinen zu vereinen. Aber die einen, die hatten sich wirklich von Herzen gefreut, und die anderen, die das Alte noch kannten, waren im Leiden. Und das Weinen war gleich laut wie das Jubeln. Ich kann mir das schwer vorstellen, wie sich das angehört hat. Und es waren die Leute, also die Eltern, die den Tempel noch aus Salomos Zeit kannten. Das war das Heiligtum, eine herrliche Pracht. Und die Grundsteinlegung, dort sah man, wie klein und wie unprachtvoll eigentlich der Tempel geplant war. Und ich mache jetzt einen Spoiler. Also ich nehme etwas vor, das heißt, der Tempel wurde nach größer und schöner, als dass sie es gedacht hatten. Aber das hat eine Geschichte, bis es so weit kommt. Ja, nach der Grundsteinlegung, was denkt ihr, ging es da einfach normal weiter? Schritt um Schritt, und der Plan wurde eingehalten, pünktlich wie die Schweizer waren sie fertig. Sie bekamen sogar Hilfe, angeboten von den Samaritern. Aber die Leitung, also Zerubabel und Jeschua, haben diesen Antrag sich angehört und vermuteten dann aber, dass sie die Samariter mit einer schlechten Motivation ihre Hilfe anboten, um das Ganze irgendwie zu sabotieren oder sonst irgendwas. Und dann haben sie das abgelehnt. Und die Reaktion der Samariter war, dass sie sich gegen sie stellten. Von da an wurden die Juden von den Samaritern, mit denen sie das Land teilten, immer mehr eingeschüchtert und wagten nicht weiter zu bauen. Es gelang den Samaritern sogar, einige Berater des persischen Königs Kyros zu bestechen und so den Bau des Tempels bis zur Regierungszeit von König Darius zu verhindern. Schon unter Kyros war der Wiederaufbau des Tempels in Jerusalem verhindert worden. Bis zum zweiten Regierungsjahr von Darius, dem König von Persien, konnte in Jerusalem nicht weitergebaut werden. Und das Ganze dauerte 16 Jahre, bis sie weiterbauen konnten. Das durch Hindernis und Demotivation. Was denkt ihr, wie hat Gott darauf reagiert? Denn ist sein Tempel, sein Haus, das gebaut werden sollte. Er hat zwei Propheten zu ihnen gesandt, die unter ihnen waren, das war der Prophet Haggai und Zacharia. Und im Haggai lesen wir, das finde ich ganz eine herausfordernde, aber auch gute Stelle, im Auftrag des Herrn sollte Haggai verkünden, so spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Das spricht er zu den Israeliten. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf. Denkt doch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Kann mir jemand dann das Zeichen sagen für die nächste Folie? Da ich hier zu wenig sehe. Und das Stage-Display nicht geht. Aber ja. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht. Und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur durch die Finger. Kennt das jemand? Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude, so ehrt er mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause erbrachtet, blies ich noch fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen. Weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen. Kein Tau fällt mehr auf eure Äcker. Und die Erde bringt nichts hervor. Ja, darum habe ich diese Dürre über euer Land kommen lassen. Über die Berge und die Kornfelder. Über die Weingärten und Olivenhaine. Über alles, was ihr aber ernten wolltet. Die Hungersnot hat euch und euer Vieh getroffen. Ihr plagt euch ab mit der Arbeit. Aber die Mühe lohnt sich nicht. Taffe Worte, die hier der Prophet ausspricht. Aber sie hatten Wirkung gezeigt. Nach diesen Worten hatten sie die Arbeit wieder aufgenommen und begonnen weiterzuarbeiten. Dann gab es nochmals eine Szene, wo ein Statthalter, der unter dem König von Darius, dem Nachfolger von Kyros, glaube ich, war es, gefragt hat, dürfen die das so bauen? Ganz offiziell. Und dann kam ein Brief zurück, eine Stellungnahme beziehungsweise sogar ein Gesetz, das ihnen zusichert, dass sie dort bauen dürfen. Unternehmt nichts gegen den Bau des Tempels. Der Statthalter und die führenden Männer von Juda sollen ihn ungehindert an seinem früheren Platz errichten. Ich befehle euch, dass ihr die verantwortlichen Juden bei ihrer Arbeit unterstützt. Erstattet ihnen die Baukosten aus den Abgaben, die in den Gebieten westlich des Euphrats erhoben werden. Zahlt die Beiträge pünktlich aus, damit die Arbeiten zügig vorangehen. Den Priestern in Jerusalem sollt ihr Tag für Tag alles liefern, was sie nach ihren eigenen Angaben zum Brandopfer für den Gott des Himmels benötigen. Junge Stiere, Schafböcke und Lämmer, Weizen, Wein, Salz und Öl. Sei dabei nicht nachlässig. So einen Brief hätte ich auch gerne. Dass ich einfach bauen kann und ich mich nicht sorgen muss, aber ich glaube, ich habe auch so einen. Denn Gott sagt, er versorgt uns. Ja, und so gingen die Arbeiten dann schnell voran und wurden fertiggestellt. Die Finanzierung war gesichert. Ja, und wie schon vorweggenommen, der Tempel war größer und prachtvoller als der erste Tempel, der Salomo gebaut hat. Ja, und was haben sie dann? Ach, vielleicht da, oder was haben sie dann, als der Tempel fertig war, wieder gemacht? Gefeiert. Aber dieses Mal steht ohne Weinen. Das ist so die Geschichte, kurz, kompakt versucht zusammenzufassen, wie es kam, dass der Tempel wieder aufgebaut wurde zum zweiten Mal und wie Gott mit den Propheten das gemacht hat. Und aus dieser Geschichte nehme ich verschiedene Punkte heraus, die ich dann jetzt bald aufzählen möchte, aber ich möchte zuerst Epheser 2, 20 bis 22 vorlesen. Als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist so die Verbindung vom Tempelbau zu uns hier in der Gemeinde. Wir sind ein Tempel, in dem Gott wohnt heute. Wie geht es echt unserem Tempelbau hier? Und ja, ich möchte, bevor ich auf diese Punkte eingehe, mal unseren Auftrag, den wir im Leitbild haben, nochmals vorlesen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in Horgen und Umgebung Jesus als ihren persönlichen Retter kennenlernen, Gottes befreiende und heilende Kraft in ihrem Leben erfahren und dadurch den Sinn und die Bestimmung für ihr Leben entdecken. Wir unterstützen weltweit Gemeinden und soziale Projekte in demselben Auftrag. Das ist der Auftrag, den wir zusammen mit der Gemeindeleitung erarbeitet haben und gesagt haben, ja, hinter dem Auftrag können wir stehen. Das ist ein Teil von unserem Tempelbau. Das ist unser Tempelbauprojekt, dieser Auftrag, sage ich jetzt mal. Etwas provokativ. Jetzt für dieses Tempelbauprojekt müssen ja auch diese 335 Stunden laufen, bevor wir loslegen können. Es geht viel einfacher, es beginnt bei dir zu Hause. Aus dem Bett aufstehen und mit den Leuten, die um dich herum sind, kannst du loslegen. Aber das Ganze kostet uns auch etwas. Es kostet uns Zeit. Zeit, sage ich immer wieder, ist das wertvollste Gut, das wir heute haben. Man kann es nicht ansparen und jeder hat genau gleich viel. Und wenn ich mit vielen Leuten rede, höre ich, ich habe keine Zeit. Also was rar ist, ist eigentlich auch wertvoll. Aber mit der Zeit ist es so, wir müssen uns diese nehmen. Das ganze Projekt kann uns neben der Zeit vielleicht auch Stolz und Ansehen kosten. Oder auch andere Dinge. Ich habe von einem Dozent in dem Fach Gemeindebau gehört, dass er hat eine coole Gemeinde, in Frutigen war es, soviel ich weiß, und er hat aufgrund von seinem Dienst in der Gemeinde Morddrohungen bekommen. Hier in der Schweiz Morddrohungen wegen dem Dienst in der Gemeinde. Das fordert heraus und kostet auch etwas. Das ist eine Unsicherheit. Und aktuell befasse ich mich in meiner Diplomarbeit mit Richard Wurmbrand. Das war ein Pastor in Rumänien. Der hatte wegen seinem Glauben 14 Jahre im Gefängnis verbringen müssen und wurde dort aufs Übelste gefoltert. Das kostet etwas. Und mich beeindruckt seine Lebensgeschichte, wie er dort einfach auch stehen konnte und von diesem runter und rein leben konnte. Auch mit der Qual, dass sein Körper immer wieder ins Koma fiel und dann kurz bevor er starb wieder geholt wurde. Aber er blieb am Glauben treu und konnte sogar seine Leute, die ihn folterten, das Evangelium verkünden. So tief verwurzelt war er da drin. Und in der Apostelgeschichte, wenn wir die Apostel anschauen, hat sie das auch vieles gekostet. Die meisten Jünger starben nicht eines natürlichen Todes. Uns geht es ja gut, wenn wir das anschauen. Momentan kostet es uns nicht so viel, das Evangelium zu verbreiten. Ja, ich habe mir hier die Frage aufgeschrieben, was ist denn der Lohn, wenn wir den Auftrag machen? Für einen Schweizer muss es sich doch lohnen. Ich mache nichts, wenn ich nichts sehe oder nichts dabei herauskommt bei mir. Am Anfang habe ich auch wieder angetönt von den Verliebten. Lohnt es sich, diese Stunden zu investieren in die Person? Lohnt sich die Liebe? Und hat es sich für Jesus gelohnt, dass er sein Leben für dein Leben hingab? In Vorbereitungen habe ich dazu in einem Studienbuch zum Alten Testament, Neuen Testament diesen Satz gefunden, der in diesen Kapiteln dazu steht als Bemerkung. Gottes Werk verlangt unseren ganzen Einsatz. Manchmal über das hinaus, was wir für möglich halten. Aber letztlich ist der Dienst für ihn immer lohnend und erfüllend. Ja, und ob es sich lohnt oder nicht, ist subjektiv. Für uns hat es sich gelohnt, dass Jesus für uns ans Kreuz ging und für uns starb. Für ihn denke ich auch, weil er hat eine andere Sicht, weil das Lohnen ist subjektiv. Und ich wünsche mir, dass wir die Beurteilung von Gott her bekommen, ob es sich lohnt oder nicht. Weil er sieht mehr als wir. Mit unserer begrenzten Sicht haben wir das Gefühl, ja, das lohnt sich nicht, wenn ich mit den Kindern im Quartier etwas mache und die nur noch wild herumstreuen. Aber die bekommen etwas mit. Und Gott weiß genau, was er mit jedem einzelnen Kind dort auch vorhat. Wir haben ja auch gehört, es gibt Herausforderungen und es werden auch bei uns Herausforderungen kommen. Es ist ein Prinzip hier auf der Erde. Aber die Herausforderungen können ganz unterschiedlich sein, ist für jeder auch unterschiedlich. Und ich denke, ihr seid mit mir damit einig, dass wir momentan in der Gemeinde in einer herausfordernden Zeit stecken. In Herausforderungen kommt es darauf an, gebe ich auf oder stelle ich mich ihnen. In der Liebe gibt es auch Herausforderungen. Ich und Franzi, wir sind jetzt bald 2 Jahre verheiratet. Und wir haben unsere Herausforderungen. Und eines der größten Aspekte, wo wir Reibungen haben, das haben wir vorher auch schon gewusst, ist der Punkt der Finanzen. Wir sind ganz unterschiedlich aufgewachsen. Franzi braucht eine gewisse Sicherheit von Finanzen. Und bei mir, so wie ich aufgewachsen bin, habe ich erfahren, dass es auch mit wenig geht. Und Gott auch darin ja, treu ist. Und hier müssen wir uns, wie finden, das eine nicht ins Extrem und das andere nicht. Einen Kompromiss finden. Und wir haben intensive, herausfordernde Diskussionen auch gehabt. Gerade in der Zeit, dass Franzi arbeitslos wurde. Oder arbeitslos war. Aber das Tolle an diesen Gesprächen war nicht das Gespräch selber, sondern das Gefühl, als wir es überwunden haben. Wir kamen einen Schritt näher zueinander und die Liebe wurde immer größer. Und das ist auch mit den Herausforderungen so. Wenn wir sie meistern, kommt ein gutes Gefühl in uns auf. Wenn wir uns denen nicht stellen, dann ist es einfach vorbei und es kommt nicht weiter. Ja, ich glaube, dass für die Herausforderung hier in der Gemeinde Gott auch seine Finger darin hat und einen Plan hat. Und auch mit seinem Wort hineinkommt, wie bei den Israeliten mit Haggai und Zacharia, dass er uns die Weisheit gibt, mit diesen Herausforderungen richtig umzugehen, die richtigen Wege einzuschlagen. Ja, und wenn ihr diese Herausforderungen im Leben bei uns, aber auch in der Gemeinde meistern, wird ja Gottes Reich in uns und in der Gemeinde sichtbar und erlebbar, was wir uns auch als Vision aufgeschrieben haben. Jetzt komme ich zu wieder dem herausfordernden Text. Ich habe zwei, drei Sachen hier markiert. So spricht der Herr, der allmächtige Gott. Dieses Volk behauptet, die Zeit sei noch nicht gekommen, den Tempel des Herrn wieder aufzubauen. Aber warum ist es für euch selbst an der Zeit, in Häusern mit getäfelten Wänden zu wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch auf, denkt noch einmal darüber nach, wie es euch geht. Ihr habt viel Saat ausgesät, aber wenig geerntet. Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr trinkt und bleibt durstig. Was ihr anzieht, wärmt euch nicht, und das sauer verdiente Geld rinnt euch nur so durch die Finger. Darum sage ich, der Herr, der allmächtige Gott, begreift doch endlich, warum es euch so ergeht. Steigt hinauf ins Gebirge, schafft Holz herbei und baut den Tempel wieder auf. Daran habe ich Freude. So ehrt ihr mich, den Herrn. Ihr habt viel erhofft, aber nur wenig bekommen. Und selbst das Wenige, das ihr nach Hause gebrachtet, blies sich noch fort. Warum ist das wohl so? Ich, der Herr, der allmächtige Gott, kann es euch sagen. Weil mein Tempel verwüstet daliegt und ihr nichts dagegen tut. Jeder von euch kümmert sich nur um sein eigenes Haus. Darum bleibt der Himmel verschlossen. Das sind wirklich herausfordernde Worte. Also sie legen uns nahe, die Prioritäten richtig zu setzen. Aber Prioritäten richtig zu setzen heißt nicht, dass wir jede Minute, die wir irgendwie haben, in die evangelische Christengemeinde hier in Horgen investieren. Das heißt es nicht. Es kann ein Teil davon sein, aber es heißt nicht, alles in die Gemeinde zu investieren. Es heißt, sein Leben nach Gottes Auftrag auszurichten, was er dir ganz persönlich gesagt hat in der zweiten Berufung. Und das, der Dienst, und die Prioritäten setzen, sieht für jeder anders aus. Man kann das nicht sagen, ja, für mich ist das jetzt wichtig, dass ich, weiß ich was, gerade kein Beispiel, aber man darf, meine Regel, die ich habe, meine Regel ist, ich möchte, wenn es geht, jeden Gottesdienst hier sein und etwas aus der Predigt mitnehmen. Also es muss nicht heißen, aber kann heißen, dass es für dich genau auch so gilt. Es sind unterschiedliche Sachen. Die sind Prioritäten, die wir mit Gott abmachen müssen, was für uns gut ist und was uns dient. Es ist nicht ein Gesetz, die Priorität, das für jeder gültig ist oder das für jedes gültig ist. Wir haben ja auch gehört vom runter, rein, raus. Es ist genau in dieser Abfolge, es kommt runter, rein und dann erst raus. Und wenn wir das Gefühl haben, ich muss immer noch mehr bekommen, es muss noch mehr rein, werden wir übersättigt und fett. Aber dort gibt es auch einen Punkt, wir haben das Gefühl, ich muss jetzt noch mehr gefüllt werden, noch mehr gefüllt werden, noch mehr gefüllt werden, bis ich dann rausgehen kann. Aber dort ist auch wieder, lass dir von Gott sagen, wann der Zeitpunkt ist, dass du bereit bist, deinem Nachbar das Evangelium zu erzählen oder was auch immer. Das ist wieder mit dem Beispiel vom Glas. Das ist nicht mehr voll, aber ich kann immer noch daraus trinken. Daher lasst euer mir geht es gut von Gott bestimmen. Denn er kennt dich besser als du selbst. Und Gott hat dein Leben gut gemacht. Das ist auch so ein Fakt, den musst du dir einprägen. Dein Leben ist gut. Denn Gott ist mit dir. Und die kleinste Form der Gemeinde, möchte ich jetzt erwähnen, ist deine Familie, deine Kinder. Es ist nicht die Gemeinde hier. Du hast zuerst Verantwortung für deine Kinder und deine Familie. Sie haben die Priorität. Und sie sollen Gott erleben und im Glauben gefestigt werden. Und es ist nicht ein Lernen von Verhalten. So musst du dich in der Gemeinde dann verhalten. Das müssen die Kinder nicht lehren, sondern lehren, wie sie Gott erleben können. Ja, und wie sie im Glauben gefestigt werden können. Und dasselbe gilt für uns Erwachsene. Wir lernen nicht hier, wie wir uns verhalten sollten, sondern mein Ziel ist, dass wir Gott erleben können und unser Glaube gefestigt ist und aus diesem gefestigten Glauben heraus hineingehen können. Ja, das Geniale an diesem Gemeindeprojekt, Gemeindebauprojekt ist, wir sind zusammen unterwegs. Wenn ich etwas nicht kann, ich kann zum Beispiel nicht Klavier spielen oder Gitarre spielen, aber es gibt Leute hier, die das können, die können mir dienen, indem sie musikalisch begleiten oder einfach auch eine Atmosphäre schaffen. Ich kann vielleicht eine Predigt vorbereiten, komme mit der Technik nicht schlecht raus, auch zusammen gibt es ein Ganzes. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn wir auch dem Ganzen eine Priorität geben. Und wir wissen, was für Gaben und Talente wir haben. Und wenn wir dann gemeinsam sagen, ja, die Gemeinde ist mir wichtig und dieses Zusammenspiel von Talenten und Gaben kommt, entsteht ein geniales Team. Und dieses gemeinsam, das Kollektiv von Gaben und Talenten, ist das, was die Gemeinde stark und effektiv macht. Einer alleine ist nie gleich stark. Und diesen Auftrag auch nur am Rande auszufüllen. Diese Vielfalt von Gaben ist einfach genial. Und ich staune immer wieder, was für Talente und Gaben in jedem Einzelnen von euch drinsteckt. Ja, und da möchte ich euch oder dich einfach auch ermutigen, lass dich nicht hindern, wenn du weißt, du hast eine Gabe, setze sie ein, denn sie ist dir von Gott geschenkt worden. Und wenn wir das nicht einsetzen, wurde es eigentlich umsonst geschenkt. Und wenn es den Dienst, den du dir vorstellst, nicht gibt, das ist kein Hinderungsgrund, schaff ihn. Oder du denkst, der Platz ist schon von der und der Person besetzt, das ist auch kein Hinderungsgrund. Vielleicht sehnt sich diese Person zur Ergänzung oder ein Zusammenspiel. Und Theo sagt dazu, das sind Dream Teams. Und so ein Dream Team durfte ich in dieser Kinderwoche in diesem Jahr erleben. So, die erste Sitzung war für mich wirklich interessant. Wir saßen da und eine der Fragen war dann, ja, wie bist du denn verfügbar? Ja, ich weiß nicht, eventuell arbeite ich dann an meiner neuen Arbeitsstelle, ich bin dann und an diesem Tag weg und ich kann das vielleicht nicht. Aber das Tolle an diesem Team war, sie haben dem Ganzen eine Priorität gegeben und konnten trotzdem, jetzt eine Freundin, sie hat noch einen Tag zusätzlich frei bekommen. Bettina konnte dafür wenig, aber die Bereitschaft, mich hineinzugeben, war bei jedem da. Und das macht ein Team so genial, diese Bereitschaft. Auch in der Kinderwoche selbst, es ging mehr oder weniger nichts nach Plan. Aber es hat uns nicht gehindert, voller Freude und Elan und vollem Einsatz den Kindern zu dienen. Und ich wünsche mir mehr solche Dream Teams. Und das beginnt bei dir selbst, das in deinem Team hineinzubringen und vielleicht als Leiter. Schaffe eine Atmosphäre, wo so ein Dreamteam entstehen kann. Dass wir miteinander Freude haben können, gemeinsam dienen und unterwegs sein können. Wir haben zu meinem letzten Punkt, es sind eigentlich zwei Punkte, aber die sind zusammen, gehen wir wieder in Esra hinein. Doch während die einen vor Freude jubelten, weinten die Eltern Priester, Leviten und Zippenobenhäupter laut, denn sie hatten den ersten Tempel noch gekannt. Man konnte die Freudenschreie vom Weinen kaum unterscheiden. Der Lärm war so groß, dass er noch in der Ferne zu hören war. Es sind zwei Punkte. Feiern wir zusammen und können wir auch über Dinge weinen, die uns wichtig sind. Da bin ich beeindruckt von meiner Mutter, von Elisabeth, wo über Dinge weinen kann. Man merkt, sie hat ein Leiden darin. Und ich wünsche mir das auch für Bereiche, dass ich darüber weinen kann, weil es nicht da ist, wo es Gott ehrwürdig Ehre gibt. Und, ja. Aber das andere ist auch, ich habe es mit Franzi auch diskutiert gestern Abend, wir Schweizer haben Mühe, uns selbst zu feiern. Wann hast du das letzte Mal, als du etwas erreicht hast, dich gefeiert oder dich feiern lassen? Ich kann das fast nicht. Wenn ich es geschafft habe zu sagen, yes, jetzt habe ich die Predigt fertig und kann gehen. Und es waren geniale Worte oder auch andere Dinge, die ich sagen muss, ja, jetzt kann ich mich feiern. Das habe ich zusammen mit Gott geschafft oder auch als Team. Gerade an der Reco, wir hatten sehr viel gemacht und dann abgebaut und dann war es fertig. Ich habe für mich innerlich schon etwas gefeiert, aber wir können auch als Team feiern, sagen, yes, wir haben das geschafft zusammen mit Gott. Und lass uns ihn loben und preisen. Ja, jetzt möchte ich diese Punkte nochmals zusammenfassen und zu einem Schluss kommen. Aber bevor ich das mache, nochmals unser Auftrag. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen in Horgen und Umgebung Jesus als ihren persönlichen Retter kennenlernen. Gottes befreiende und heilende Kraft in ihrem Leben erfahren und dadurch den Sinn und die Bestimmung für ihr Leben entdecken. Das ist unser Auftrag, den wir aufgeschrieben haben. Und ich möchte einfach nochmals sagen, das, was ich heute gesagt habe, das ist nicht etwas, das du machen, jetzt sofort machen musst, wenn du nicht gefüllt bist und du sagst, ja, jetzt bin ich bereit, mit Gott zusammen das zu machen. Weil dann überfordert es dich, dann kannst du es nicht machen. Aber wenn du ganz klar von Gott den Ruf hörst, jetzt ist es dran, etwas zu bewegen, dann mach es. Auch wenn du dich noch nicht bereit fühlst, aber wenn du die Zustimmung von Gott bekommen hast, dann mach es. Wie viel, also es kostet etwas, wie viel ist der Auftrag dir wert? Und es werden Herausforderungen kommen. Stellst du dich diesen Herausforderungen? Du musst Prioritäten setzen. Wie viel Priorität hat Gottes Auftrag in deinem Leben? Und wir sind gemeinsam unterwegs. Möchtest du ein Teil eines Dreamteams sein? Weine und feiere. Was ist deine Herzenssache, worüber du weinen kannst? Und was gibt es zu feiern?